Deutschlandfunk. Der Tag.
Auf den ersten Blick wirkt die Entscheidung unspektakulär. Was von der DDR-Staatssicherheit nach dem Fall der Mauer übrig geblieben ist, das wird bald aus der Stasi-Unterlagenbehörde unter das Dach des Bundesarchivs wechseln. Über 100 Kilometer Akten, Millionen an Fotos, Filmen, Videos oder Tonbandaufnahmen, all das vor allem ja Zeugnisse der Bespitzelung, der politischen Verfolgung und der staatlichen Willkür. Doch vor allem einige ehemalige Bürgerrechtler sind hellauf empört. Sie fürchten die Enteignung ihrer Geschichte, die schnöde Abwicklung einer wichtigen Errungenschaft der friedlichen Revolution, ja das Ende der Aufarbeitung einer Diktatur und ihrer Verbrechen. Das aber will Roland Jahn, der Beauftragte für die Stasi-Unterlagen, im Deutschlandfunk-Interview auf keinen Fall so stehen lassen.
Wir senden das Signal, dass wir gerade im 30. Jahr der Friedlichen Revolution, dieses Symbol der Friedlichen Revolution, und das Symbol ist sozusagen der Aktenzugang, die Möglichkeit, diese Akten zu nutzen, dass wir dieses dauerhaft sichern. Das ist doch das Entscheidende. Das ist die Botschaft für die Zukunft, für die nächsten Generationen. Ja. Wir schaffen Strukturen, die sicherstellen, dass der Aktenzugang weiter möglich ist, die sicherstellen, dass Forschung und Bildung unterstützt wird, die sicherstellen, dass wirklich auch die nächsten Generationen damit arbeiten können.
Wird also etwas Bedeutsames unwiederbringlich abgewickelt oder im Gegenteil für die Zukunft erst gesichert? Darüber spreche ich mit meinem Berliner Kollegen Wladimir Balzer. Außerdem schauen wir heute in den Bundestag, wo zum ersten Mal das Klimapaket der Koalition zur Debatte stand und so viel kann man sagen, die Regierung bekam ordentlich eingeschenkt. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg.
Wir wollen weg von der Fixierung auf das Thema Staatssicherheit. Wir wollen nicht das Amt für absolute Wahrheit, was den Daumen hoch oder runter macht, sondern wir wollen ein Stasi-Unterlagenarchiv, was Unterlagen bereitstellt, damit ein gesellschaftlicher Diskurs stattfinden kann. Das ist die politische Botschaft.
So hat es Roland Jahn heute Morgen im Interview im Deutschlandfunk versucht zu erklären, die Zukunft zu erklären. Der Mann an der Spitze der Stasi-Unterlagenbehörde, selbst ein prominenter Bürgerrechtler, 1983 gewaltsam aus der DDR ausgebürgert, der das Zusammengehen mit dem Bundesarchiv mit vorbereitet, vereinbart hat und es auch, wie wir gerade hören konnten, vehement gegen Kritik verteidigt. Mit der Debatte beschäftigt sich auch mein Kollege Wladimir Balzer in Berlin. Grüß dich, Wladimir.
Hallo, grüß dich erstmal.
Es geht ja, den Schritt zurück müssen wir vielleicht am Anfang machen, um viel mehr als nur darum, die Stasi-Akten nun von einem Ort an einen anderen zu bringen oder anders gesagt von einem Dach unter ein anderes, nämlich das des Bundesarchives. Was müssen wir zunächst mal alles über die Pläne, die da auf dem Tisch liegen, wissen?
Also es gab ja bisher, und das gibt es auch noch für einige Zeit, aber eben nur bis zum Jahr 2021, eine eigene Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen. Das war ja auch der Stolz der Bürgerrechtler, auch der Stolz derer, die das damals tatsächlich auch erwirkt haben, übrigens auch gegen den Willen von Helmut Kohl, dass man eine eigene Behörde hat mit einem eigenen Leiter, der dem Parlament Rechenschaft abzulegen hat und eben nicht der Bundesregierung, die sich eben um die vielen, vielen unendlichen Akten, das sind 111 Aktenkilometer, 1,8 Millionen Fotos, Tausende von Videoaufnahmen, vieles andere mehr, dieser Staatssicherheit der DDR kümmert, und zwar in einer eigenen, selbstständigen Behörde. Und das soll sich nun ändern mit dem heutigen Tage, so wird es im Bundestag beschlossen werden, mit ziemlicher Sicherheit, dass das überführt werden soll in das Bundesarchiv, was es ja schon seit Jahrzehnten in Westdeutschland gab, was natürlich eben dann auch mit der Deutschen Einheit ab dem 3. Oktober 1990 für Ostdeutschland mit zuständig war, aber eben nie für die Stasi-Unterlagen zuständig war. Jetzt also soll es in dieses Bundesarchiv überführt werden, und das bedeutet aber erst einmal auf der guten Seite, sage ich mal, weiter Zugang zu den Stasi-Akten, vor allem auch wichtig für die Opfer und die Nachkommen, für Journalisten und Wissenschaftler. Die Akten selber werden weiter digitalisiert. Es geht ja, steht ja ganz am Anfang, die Digitalisierung zum Beispiel. Ja, das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Die ist von der Stasi-Unterlagenbehörde so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Die haben mit vielen anderen Dingen zu tun gehabt in den letzten Jahren. Das wird auf jeden Fall weiter betrieben. Aber es gibt eben diese Behörde nicht mehr. Es gibt nicht mehr diesen Behördenleiter, Teil des Bundesarchivs zu sein. Also ein bisschen so eine kleine Ausgleichshandlung soll dann dieser Behördenleiter später in eine Art Opferbeauftragter umbenannt werden. Ob das dann Roland Jahn sein wird, wird man sehen.
Mhm. Nun klingt das alles mal zunächst einmal ja ganz vernünftig, wenn man vielleicht noch hinzunimmt, dass Roland Jahn ja auch argumentiert, es geht darum, den Zugang zu den Akten, die Verwaltung der Akten, die Digitalisierung, also die Sicherung der Akten für die nächste Generation zu sichern. Es war immer schon geplant, dass irgendwann diese Materialien in das Bundesarchiv überführt werden sollen. Es soll ein eigenständiger Bereich sein. Zunächst klingt das ja für mich jedenfalls erstmal alles sehr plausibel, aber nun gibt es diese heftige, zum Teil sehr emotionale Kritik auch, vor allem von einigen früheren Bürgerrechtlern. Was bringt die so auf die Palme?
Und ehrlich gesagt, ich finde, da sprichst du schon einen sehr wichtigen Punkt an, denn es sind ja letztlich die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, die das damals auch erstritten haben. Also es waren ganz sicher nicht die westdeutschen Mitarbeiter des Bundesarchivs, die sozusagen diesen Erfolg für sich verbuchen können. Diese Menschen bringt auf die Palme, und das kann ich persönlich in Teilen auch verstehen, dass eben diese zivilgesellschaftliche, bürgerschaftliche Errungenschaft von damals einfach so, aus ihrer Sicht einfach so, in eine bundesdeutsche, ein bisschen behäbige, sehr archivorientierte Institution wie das Bundesarchiv hineingebracht werden soll. Also einige haben das auch schon verglichen durchaus mit so einer Art Beitritt, so wie eben am 3. Oktober 1990, jetzt 30 Jahre später, was die Geschichtsaufarbeitung der DDR angeht. Man könnte jetzt aus pragmatischen Gründen sagen, aber das Bundesarchiv ist doch vielleicht eine gute Grundlage. Damit sichert man die Stasi-Unterlagen auch für die nächsten Jahrzehnte. Es ist eine eingefahrene Struktur. In Berlin gibt es mehrere Außenstellen. Die Bereitschaft ist da vom Bundesarchiv, das alles auch aufzuarbeiten. Aber es gibt eben dieses Symbolträchtige. Das darf man nicht vergessen. Das hat durchaus auch etwas Irrationales natürlich. Aber dieser Stolz auf diese Zeit und auf diese Errungenschaft. Damals haben wir die Bürger selbst, diese Stasi, Behörden in den einzelnen Orten der DDR selbst besetzt. Das war ja keine politische Aktivität von irgendwelchen Mandatsträgern. Das waren die Bürger auf der Straße. Die sind reingerannt. Die haben die Türen wirklich sprichwörtlich eingerammt, haben sich diese Unterlagen geschnappt und dann gegen den Willen, wie gesagt, damals von Helmut Kohl, das auch durchgesetzt, dass diese Unterlagen weiter bearbeitet werden. Das ist weltweit einmalig, dass eine Polizeibehörde, eine geheime Staatspolizeibehörde einer Diktatur von den Menschen selbst bearbeitet, verarbeitet, aufgearbeitet wird. Und das natürlich geht verloren, wenn es in diese behäbige Behördenstruktur, diese eingefahrene Behördenstruktur des Bundesarchivs eingeht. Wie gesagt, es geht viel um Symbolik, es geht viel um auch vielleicht Respekt für ostdeutsche Revolutionsbiografien, das ist ja etwas, was uns sowieso beschäftigt, jetzt in diesem Jubiläumsjahr.
Also so ungefähr, wenn ich das in meine Worte fassen darf, das Gefühl, der Eindruck, da wird die eigene Geschichte aus der Hand genommen und das, was man erreicht hat damals in der Zeit, wird einfach jetzt Teil einer großen Behörde, wo es dann einen Abteilungsleiter gibt und einen an der Spitze, der irgendwie regelt, wie die Digitalisierung vorangetrieben wird.
Eine Behörde mit dem Hauptsitz in Koblenz. Also ich meine, das sind so Kleinigkeiten natürlich, ja, aber das wirkt, das wirkt.
Ja. Mhm. Nun gehen ja manche so weit zu sagen, also die Politik will da einen Schlussstrich ziehen, ist ein Einwurf, der gemacht wurde vom Historiker Hubertus Knabe, Leiter der Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Schönhausen bis 2018. Oder zum Beispiel von Werner Schulz, dem früheren Bürgerrechts- und Grünen-Politiker, späteren Bundestagsabgeordneten, der sagt, da soll ein Deckel drauf gemacht werden. Kannst du so weit gehen, auch das nachvollziehen zu können?
Nee, Deckel drauf, das würde ich wirklich nicht behaupten. Also das ist, nein, das gibt auch sozusagen diese Novellierung des Stasi-Unterlagengesetzes und die Überführung ins Bundesarchiv, das gibt es einfach nicht her. Das kann man nicht behaupten, weil es geht ja heute im Bundestag nicht nur um die Überführung ins Bundesarchiv, sondern zum Beispiel auch um die Akteneinsicht für Behörden oder öffentliche Institutionen, die eben kontrollieren wollen, schauen wollen, was haben Bewerber eigentlich vor 1989 gemacht. Und das wäre bis Ende des Jahres jetzt ausgelaufen, diese Regelung. Das ist aber, wird jetzt verlängert bis zum Jahr 2030. Das muss man sich mal überlegen. Das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Das sind 2-3 Generationen, wo tatsächlich einfach Täter von damals rechenschaftspflichtig sind gegenüber der Bundesrepublik von heute. Und das empfinde ich zum Beispiel als großen Fortschritt. Das geht zwar ein bisschen unter, die Verlängerung dieser Frist, aber das ist ein wichtiger Punkt.
Mhm. Und wenn wir nochmal versuchen, das zusammenzufassen, wir haben jetzt die Argumente der Befürworter und die Argumente der Kritiker ein bisschen ausgeleuchtet. Hast du für dich schon beschlossen, welche Argumente sozusagen besser sind? Also das Argument, man muss das alles für die nächsten Generationen sichern. Man muss auch dafür sorgen, dass es andere Zugänge gibt, um die Geschichte der DDR weiter kritisch nachzuvollziehen und aufzuarbeiten. Und die anderen, die sagen, nein, wir wollen das als Projekt der Zivilgesellschaft, der Bürgerbewegung weiter in den Händen halten.
Es ist schwierig. Ich muss sagen, es ist wirklich ambivalent. Also ich werde heute Abend auch nochmal einen Kommentar im Deutschlandfunk dazu machen, dazu schreiben. Und ich bin wirklich persönlich, also ich, jemand, der Jahrgang 74 im Osten groß geworden, also zumindest als Kind, Jugendlicher eine Osterfahrung hat, da wirklich hin und her gerissen. Also ich beobachte diese Stasi-Unterlagenbehörde durchaus auch mit ja, einem gewissen kritischen Blick, weil zum Beispiel, nur mal als kleines Beispiel zu nehmen, dass es ihr in den letzten Jahren auch nicht gelungen ist, da zum Beispiel mehr Mittel herauszuschlagen für die Digitalisierung, gerade für die jüngeren Leute. Also ich meine, da braucht es einfach einen digitalen Zugang zu diesen Daten, einen direkten Zugang. Warum gibt es da nicht eine eigene App? Warum gibt es nicht besseren Zugang? Wenn man sich die Internetseite der Behörde anschaut, das ist alles noch sehr, sehr entwicklungsbedürftig. Also diese Behörde hat es in den letzten Jahren auch, wie ich finde, nicht geschafft, sich an die neue Zeit auch anzupassen und auch sich Jüngeren zu öffnen. Vielleicht hängt das auch mit der Person von Roland Jahn zusammen, der vielleicht auch nicht der allerstärkste dort Behördenleiter ist im Vergleich zu den beiden Vorgängern. Also diese Behörde musste auf jeden Fall in irgendeiner Weise reformiert werden. Und was ich aber bedauere, ist tatsächlich, dass Bürgerrechtler und die Menschen von damals, die 89, 90 auf die Straße gegangen sind, um diese Akten für sich auch in Anspruch zu nehmen, die DDR-Bürger, die Ostler, dass die nicht genug einbezogen worden sind in diesen ganzen Prozess, der heute im Bundestag dann beschlossen wird. Das ist ein grober Fehler. Das sollte man nicht tun und sollte man nicht unterbewerten. Am Ende des Tages sage ich mir, das Bundesarchiv kann, wenn sich diese Behörde, diese etwas behäbige Behörde, ist nun mal so bei Archiven, selber verändert, selber öffnet, selber vielleicht einen Transformationsprozess noch mitmacht auf ostdeutscher Seite, kann dieses Bundesarchiv ein guter Ort sein für die Stasi-Akten.
Aber ganz sicher bist du dir da nicht. Ich höre da
nein,
ein bisschen Sorge.
Nein, ich bin wirklich, es ist
verdiente Aufmerksamkeit irgendwie nicht da sein wird.
Ja, das ist eben die Gefahr. Aber wie gesagt, da ist vieles versäumt worden schon. Gerade Stichwort Digitalisierung, ich sag's nochmal, also gerade die Jüngeren, also ich sag mal meine Tochter, die ist jetzt 14 Jahre alt, also die langweilt sich doch wahnsinnig, wenn sie mit der Schule irgendein komisches Archiv mit altem, vergilbtem Papier gehen muss. Sie will das natürlich auf ihrem Smartphone haben, direkter Zugriff, ja. Und das ist leider versäumt worden. Man könnte das irgendwie versuchen aufzudröseln, wie es dazu kam. War die Kulturstaatsministerin, in deren Etat das ja fällt, vielleicht da nicht genug interessiert an diesem Thema? Gibt viele, viele Gründe dafür. Aber man hat da einfach vor Jahren schon verpasst, eine eigene Reform hinzukriegen von dieser Stasi-Unterlagenbehörde. Und jetzt steht man eben vor dem Aus. Also in dieser Hinsicht politisch ist das durchaus nachvollziehbar. Aber wie gesagt, ich bleibe ambivalent, was eben auch die Aufarbeitung der gesamten DDR-Geschichte angeht. Auf der einen Seite natürlich eine Diktatur, die Biografien kaputt gemacht hat, die hunderttausende Menschen aus dem Land getrieben hat, die wirklich viel, viel Arges und Böses angestellt hat, aber die eben nicht nur aus dieser Stasi bestand, sondern eben auch selbst ein sehr komplexes Gebilde war, mit vielen verschiedenen, sehr widersprüchlichen Biografien. Diese Widersprüchlichkeit der DDR, ich glaube, die zeigt sich jetzt auch in meiner Beurteilung dieser ganzen Situation.
Und ich danke dir für deine Zeit, Wladimir Balzer. Danke dir.
Sehr gerne.
Ich möchte gerne Frau Merkel zitieren zum Klimaschutzpaket. Politik ist das, was möglich ist. Wenn das, was für die Bundesregierung möglich ist, in diesem Klimapaket steht, dann ist die Bundesregierung in einer größeren Krise, als ich gedacht hätte.
Vergangenen Freitag haben wir zwei Parallelwelten erlebt. In der einen Welt eine optimistische, mutige, veränderungsbereite Zivilgesellschaft. In einer anderen Welt eine blockierte, abgeschlaffte, große Koalition, die an der Menschheitsaufgabe Klimaschutz scheitert.
Kein Pillepalle mehr, wir erinnern uns alle noch, das hat die Kanzlerin gesagt. Nein, einen großen Wurf im Kampf gegen die Erderwärmung hatte die Koalition ja über Wochen schon versprochen. Und gemessen daran, muss man sagen, fielen die ersten Reaktionen nach der Präsentation des Klimapakets letzte Woche geradezu vernichtend aus. Und so wird sich bei der Union und auch bei der SPD heute im Bundestag wohl niemand ernsthaft gewundert haben, dass es bei der Debatte heute auch ordentlich Kritik gibt. Gehagelt hat. Barbara Schmidt-Matern hat auch das für uns verfolgt. Hallo nach Berlin. Hallo Barbara.
Hallo Jasper.
Muss man das zunächst mal festhalten? Das war heute vor allem die Stunde der Opposition.
Ja, das kann man so sagen, wobei ich eigentlich, muss ich sagen, das Kräfteverhältnis relativ ausgewogen fand. Denn ich habe heute den Regierungsfraktionen angemerkt, dass da doch sehr viele jetzt nah zusammengerückt sind in den Bänken von Union und SPD, dass man wirklich daran glaubt, davon überzeugt ist, dass man da etwas Gutes auf den Weg gebracht hat. Und so war das im besten Sinne eine demokratische Auseinandersetzung, weil die Regierung an dieses Thema Klimapaket glaubt und die Opposition auf der anderen Seite eben der Ansicht ist, dass das überhaupt nicht reicht. Und da Ordnung reinzubringen, auch eine öffentliche Meinung jetzt zu schaffen, die auf der einen Seite eben akzeptiert, dass etwas für den Klimawandel getan werden muss und auf der anderen Seite sich nicht im Stich gelassen fühlt, das ist jetzt, glaube ich, der nächste große Schritt, wo viel, viel Arbeit auf diese Regierung noch zukommt, nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern und auch in den Kommunen letzten Endes, wenn wir allein an den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur denken.
Wo haben denn die Oppositionsparteien, wo haben also Grüne, Linke, die FDP, wo haben die vor allem die Finger in die Wunde gelegt?
Also das waren die allerverschiedensten Aspekte. Anton Hofreiter zum Beispiel, der hat noch einmal massiv kritisiert, der Fraktionschef der Grünen Bundestagsfraktion, dass es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien nicht schnell genug voranging bisher und auch weiterhin nach seiner Auffassung überhaupt nicht schnell genug vorangehen wird. Auch nicht, wenn man dieses Klimaschutzprogramm 2030 jetzt so beschließt, wie Union und SPD das vorsehen. Hören wir mal rein, was er selber gesagt hat.
Und was haben Sie da erreicht? Sie haben es nicht nur nicht besser gemacht von der kleinen Anhebung des Solardeckels, sondern Sie haben de facto, das ist eine kleine Maßnahme, eine wichtige Maßnahme. Und schreien Sie doch nicht so. Was haben Sie bei der Windkraft gemacht?
Ja, das gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von der heutigen Debatte wieder, die eben sehr, sehr emotional, sehr leidenschaftlich verlaufen ist. Die erregten Rufe, die da vor allem aus den Reihen von Union und SPD aus dem Regierungslager kamen, die bezogen sich darauf, dass Anton Hofreiter da ein kleiner Lapsus unterlaufen ist, als er sagte, der Solardeckel, der sei nur minimal angehoben worden. Nein, er ist ganz abgeschafft worden in diesem Klimapaket und das ist einfach ein sachlicher Fehler, der ihm da unterlaufen ist. Das war natürlich dann jetzt nicht gerade ein Punktsieg für die Grünen, zumal Anton Hofreiter ja eigentlich als der Klimaexperte der Grünen gilt. Man kann jetzt davon ausgehen, dass ihm da unter Umständen einfach ein Versprecher unterlaufen ist. Aber das überschattete dann so ein bisschen die anderen Argumente, die die Grünen eben auch noch anführen, dass sie zum Beispiel sagen, was ist denn aus der Klimaprämie geworden, die die Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD eigentlich mal eingeplant hatte. Die hat ja von Anfang an gesagt, eben als Sozialdemokratin, wir wollen zwar einen CO2-Preis einführen, aber wir wollen die Einnahmen daraus 100%ig an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Und von dieser Klimaprämie ist jetzt eben nicht mehr die Rede. Stattdessen soll es ja eine Erhöhung der Pendlerpauschale geben. Nur da kommt auch die Kritik von linken SPD-Abgeordneten, aber auch von den Grünen und von der Linken vor allem, dass von dieser Pendlerpauschale, von dieser Erhöhung eben eher besser Verdienende profitieren werden, aber eben nicht geringe Einkommensklassen, die gar nicht so hohe Steuerklassen haben.
Jetzt haben wir also gehört, wie Anton Hofreiter sich da einen Lapsus geleistet hat. Das erinnert ja ein bisschen auch an das, was Robert Habeck fälschlicherweise über die Pendlerpauschale gesagt hat. Also
ja,
da sind die nicht ganz sattelfest gewesen in den Fakten das ein oder andere Mal. Heißt das im Umkehrschluss auch, Union und SPD haben sich nach deinem Eindruck doch ganz gut dabei geschlagen, die eigenen Beschlüsse, die eigenen Pläne zu verteidigen und zu rechtfertigen?
Naja, ich hatte ja eingangs von diesem Zusammenrücken gesprochen und wenn man sich auf die Argumentation der Regierungsfraktionen einlässt, dann klingt das auch sehr, sehr schlüssig. Was ich so ein bisschen vermisse, ist, dass die Gefährdung der Klimaziele und ich denke, da kann man schon der versammelten Wissenschaftswelt vertrauen, die da sagt, diese 10 Euro Einstiegspreis beim CO2-Preis, die werden eben nicht reichen, wenn wir die 2030-Ziele erreichen wollen. Und diesen Widerspruch, den finde ich bislang bei Union und SPD nicht aufgelöst. Wenn zum einen also die Bundesregierung für sich in Anspruch nimmt, sie werde nächstes Mal ihre Klimaziele aber auf jeden Fall einhalten und auf der anderen Seite Maßnahmen jetzt ergreift, die aus Sicht der Fachleute eben nicht ausreichend sind. Und diesen doch sich zuspitzenden Konflikt jetzt zwischen Wissenschaft auf der einen und Politik auf der anderen Seite, den hat heute sogar der Bundespräsident aufgegriffen. Frank-Walter Steinmeier hat sich heute Mittag hier öffentlich in Berlin geäußert. Und es war das dritte Mal jetzt innerhalb von 2 Wochen, dass er sehr, sehr deutlich sich dazu bekannt hat, zu sagen, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun.
Damit klar ist, meine Position jedenfalls, jede Ungeduld ist berechtigt und Kritik ist notwendig. Und ebenfalls richtig ist, dass Deutschland, das einmal Vorreiter beim Klimaschutz bei der Entwicklung erneuerbarer Energien war, Gefahr läuft, diese Position oder was noch schlimmer wäre, den Ehrgeiz zu verlieren.
Ja, mahnende Worte vom Staatsoberhaupt. Und ein Gedanke vielleicht noch, der mir zur Argumentation der Regierung einfällt, weil du danach ja gezielt fragtest. Jasper, Union und SPD nehmen für sich jetzt den Anspruch, dass sie das Land eben nicht spalten wollen und dass jeder mitgenommen werden müsse. Nur, was ist mit den vielen 100.000 Menschen, die letzten Freitag auf die Straße gegangen sind und die sich eben von diesem Klimapaket jetzt ja, damit nicht einverstanden sind und sich von dieser Politik auch nicht repräsentiert fühlen. Da kann man natürlich schon ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das nicht gerade die Spaltung auch vorantreibt.
Nun hast du ja auch den Eindruck gewonnen, dass relativ klar auf dem Tisch liegt, dass die Ziele mit den Maßnahmen, die bisher bekannt sind, mutmaßlich erst einmal nicht erreicht werden können. Und du hast auch so ein Bewusstsein, glaube ich, gespürt, so habe ich dich jedenfalls verstanden, dass das den Koalitionsfraktionen durchaus auch bewusst ist. Konnte man denn heute erkennen, dass die bereit sind, bei diesen Zielen möglicherweise noch etwas ehrgeiziger zu werden, dass die bereit sind, bei der Kontrolle nochmal nachzuschärfen? Denn auch das war ja heute im Bundestag ein Thema. Können wir noch einen breiteren Konsens, möglicherweise unter Einbeziehung von FDP oder Grünen oder anderen Oppositionsparteien, erreichen?
Naja, zum einen soll das natürlich ein Signal an die Oppositionsparteien sein, denn es wird ein ganzer Teil der Maßnahmen, die jetzt verabschiedet und in Gesetzesform gegossen werden müssen, die werden auch im Bundesrat zustimmungspflichtig sein. Spätestens dann wird man also darauf angewiesen sein, dass auch Grüne oder auch FDP nicht alles blockieren, wobei es da nochmal zusätzlich kompliziert wird, weil die Liberalen wiederum etwas anderes wollen als die Grünen, aber das ist ein anderer Aspekt. Es geht darum, dass jetzt schon seit gestern im Grunde Stimmen laut werden, die andeuten, ja, wir können ja auch noch mal nachjustieren. Und Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionschef, der ist heute darauf konkret eingegangen.
Es wird aber entsprechend kritisiert, dass wir bei der Bepreisung nicht hoch genug eingestiegen sind. Und das nehmen wir auch sehr ernst. Aber ich möchte darauf 2 Antworten geben. Die erste Antwort ist, wir haben natürlich, wenn wir jetzt zu niedrig sind, die Möglichkeit, jedes Jahr nachzusteuern. Und das werden wir auch tun, wenn es nicht reicht.
Ja, da hört man also sozusagen die ausgestreckte Hand. Nur, das ist freilich, es bleibt im Moment unkonkret, denn was heißt das denn, nachsteuern? Wann und wie viel? Und der Knackpunkt ist ja gerade, dass viele Wissenschaftler sagen, oder eigentlich die Mehrheit der Wissenschaftler, wir müssen jetzt mit einem Einstiegspreis beginnen, gerade damit der Preis dann in den kommenden Jahren steigen kann. Wenn man von Anfang an bei einem zu niedrigen Niveau ansetzt, dann wird dieser Preis, der ja den Ausstoß von CO2 drosseln soll, wird nicht die Wirkung entfalten, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Das ist ein Dilemma, bei dem ich bisher keine Lösung sehe.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 26. September. Morgen ist wieder Ann-Kathrin Büske an dieser Stelle dran. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.